Was soll ich mit Jesus? Also da hatte ich mal vor vielen Jahren eine Versammlung in Augsburg, in einem Zelt auf dem Plärrer, das ist so ein Platz, wo sonst Kirmes ist. Und da kamen die Brüder auf die Idee, wir wollen in Augsburg, da ist ringsherum Land, und da kommen so die Bauern samstags abends in die Stadt rein, in die Vergnügungslokale, und da geht es dann doll zu. Und da haben sie beschlossen, wir machen eine Versammlung Samstagabend nachts um 12. Das wurde gar nicht bekannt gemacht. Sonst wären also liebe, neugierige Christen angerast. Meine Freunde fuhren um 23:30 nachts los mit Autos und sammelten alle Nachtschwärmer ein. Die aus Lokalen kamen, um 12 wurde zugemacht und Kellner, die nach Hause gingen und Barmädchen. Und dann fuhren dauernd die Autos los und luden ihren Inhalt da ab. Und wie ich um 12 auf das Podium trat, da habe ich eine Versammlung vor mir gehabt. Das war herrlich, sage ich Ihnen. Manche waren so leicht bläulich, nicht? Und also doll. Einer saß so gerade vor mir, so ein Dicker. Der hatte so eine Bölle auf, so eine Bombe, wie sagt man, Melone, wissen Sie? Und eine Zigarre im Mund, so eine halb angekaute. Ich dachte, wenn das mal gut ausgeht. Und dann fing ich an zu reden. Und als ich zum ersten Mal das Wort Gott sagte, da brüllt der Dicke rein, da mit der Melone, gibt's doch gar nicht. Und alles lacht. Und da beugte ich mich über das Pult und sagte, wissen Sie es ganz genau, dass kein Gott ist? Wissen Sie es hundertprozentig? Und da kratzt er sich so, dass seine Melone nach vorne rutscht und schiebt seinen Zigarrenstümmel in den anderen Mundwinkel und sagt schließlich, na ja, genau weiß ja niemand was darüber. Genau weiß ja niemand was. Und ich mache jede Wette, dass das ganze christliche Lübeck zu 90% so denkt. Dann haben sie ihre Männer. Auf 10 Frauen kommt hier ein Mann. Ihr anderen 9 seid doch nicht alle Witwen. Wo sind eure Männer? Ich weiß, wo die Brüder sind. Die sagen, genau weiß niemand was über Gott. Da lassen wir von dem Pfarrer nichts erzählen. Ist nicht so. Genau weiß niemand was. Da habe ich dem Dicken ins Gesicht gelacht und gesagt, doch, ich weiß ganz genau Bescheid. Nanu, sagt er, woher wollen Sie genau etwas über Gott wissen? Und da habe ich ihm gesagt, und auf einmal war große Stille in der Versammlung, weil Gott die Wand zertrümmert hat, die ihn von uns trennt. Wir leben in der dreidimensionalen Welt, um es mal so auszudrücken. Da gibt es Breit, Länge, Höhe und Breite. Jeder Physiker sagt ihm, dass die dreidimensionale Welt nicht alles ist. Es gibt noch andere Dimensionen. Gott hat die Mauer, die unsere dreidimensionale Welt von ihm trennt, zerbrochen und ist in Jesus zu uns gekommen. Und durch Jesus weiß ich über Gott ganz genau Bescheid. Wir haben das Thema Gott ja, aber Jesus. Wozu brauche ich Jesus? Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen möchte. Ohne Jesus weiß ich ja über Gott gar nichts Gewisses. Sehen Sie, das ist der Wahnsinn heute. Die Leute sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und wenn dann im Vietnam Krieg ist, dann sagen sie, wie kann Gott das alles zulassen? Und dann werden sie wieder ganz wackelig. Ohne Jesus weiß ich über Gott nichts. Er ist ein verborgener Gott. Er ist ein verborgener Gott, noch niemand hat ihn gesehen. Und wenn sie bloß an Herrgott glauben, dann wissen sie im Grunde gar nichts. So nennen wir das, Gott hat sich durch Jesus geoffenbart. Und das ist das Erste, wozu Jesus da ist. In ihm ist Gott gekommen. Ohne ihn wüsste ich über Gott gar nichts. Ich möchte Ihnen das, was Offenbarung ist, mal deutlich machen an einer kleinen Geschichte. Also sehen Sie, als die Nazis regierten, gefiel ihnen meine Nase nicht irgendwie und so war ich oft in Gefängnissen. Nun, es war so, dass Jugendpfarrer nicht erwünscht waren. Und so habe ich viele schreckliche Gefängnisse kennengelernt. Und da war ich einmal in einem Gefängnis in Gelsenkirchen. Und das war so ein Betonbau mit so dünnen Wänden. Wenn im dritten Stock einer gehustet hat, hat man so unten aus der Klappe gefallen, so etwa, nicht? Man hörte alles. Und da wurde eines Tages neben mir in der Zelle ein Mann eingeliefert. Ich habe bald gemerkt, dass dieser Mann schrecklich unglücklich war. Wir hatten keine Betten, nur so eine Holzpritschen, auf denen man lag. Ich habe nachts gehört, wenn er sich da rumwälzte auf der quietschenden Holzpritsche. Tagsüber, da durfte man sich nicht hinlegen, da hörte ich ihn, wie er ruhelos auf und ab lief. 2,5 Schritte hin, 2,5 Schritte her, stundenlang wie ein Tier. Und das Schrecklichste war, oft hörte ich ihn weinen. Wenn ein Mann weint, das ist furchtbar. Ich hörte ihn schluchzen, so unterdrückt schluchzen. Ich merkte, der Mann ist ganz verzweifelt. Ich hatte keine Ahnung, warum. Aber schließlich hielt ich es nicht mehr aus, diesen Jammer. Und da habe ich, wie der Wärter kam, dieser SS-Mann, habe ich gesagt, hören Sie mal, ich bin Seelsorger. Ich bin getröstet. Lassen Sie mich mal zu dem Mann daneben an. Der nimmt sich noch das Leben. Der ist verzweifelt. Nein, nein, sagte er, das gibt's nicht. Und schlug die Eisentür zu, ratsch, 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 die 3 Riegel davor. Ich habe den Mann nie gesehen. Ich habe jeden Laut von ihm gehört, aber ich habe ihn nie gesehen. Und können Sie verstehen, dass ich manchmal vor der Wand stand, wenn ich den Mann da weinen hörte? Und dachte, wenn ich doch die Wand einhauen könnte, zu diesem armen Menschen hingehen. Können Sie verstehen, wie ich davor stand vor der Mauer? Ich möchte sie einhauen können und durch das Loch zu diesem Mann hingehen. Ich konnte die Wand nicht einschlagen. Aber nun passen Sie auf. Das, was ich nicht konnte, das konnte der lebendige Gott. Er ist durch eine dünne Mauer von uns getrennt. Er ist da. Er ist da. Nicht 80 Kilometer in der Luft da oben. Die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Ab und zu hört man sogar von Pfarrern, die Bibel hätte so ein altes Weltbild, wo Gott da oben säße. Mensch, die Kerle sollten erst mal ihre Bibel lesen. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten. Gott ist ganz nah. Aber da ist die Wand dazwischen. Und zum Ohre Gottes ist all der Jammer dieser Welt gedrungen. Die Einsamkeit der Seelen und die Verzweiflung und das Lachen der Sünde, das in die Hölle führt. Es ist zum Ohr Gottes gedrungen. Und da hat Gott das gekonnt, was ich nicht konnte. Er hat die Mauer kaputtgeschlagen und ist mitten unter uns getreten in Jesus, seinem Sohn. Da sagt die Bibel, das Leben ist erschienen. Er ist gekommen, dass wir Leben und volles Genüge haben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Da treffe ich ab und zu Leute, die sagen mir, Jesus war ein Mensch wie wir. Da sage ich, da meinen sie offenbaren anderen. Ja, oder ein Religionsstifter, sage ich, Religionsstifter, bin ich gar nicht interessiert. Nicht? Ich könnte selber einen Religionsstiften, wenn es nötig wäre. Gar nicht interessiert. Aber dass der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, daran bin ich interessiert. Das ist eine aufregende Botschaft, eine atemberaubende Botschaft. Dass
Gott die Wand zerschlagen hat und ist hereingekommen in diese Welt des, der Verzweiflung, die im Grunde verzweifelt ist. Sehen Sie, Gott ja, aber Jesus, wozu Jesus? Er ist die Offenbarung Gottes. In ihm ist Gott unter uns getreten. Als die Engel auf Bethlehems Feld riefen, euch ist heute Heiland geboren, da war Gott in seinem Sohne zu uns gekommen. Und da Jesus nach seinem Tode auferstanden ist und lebt, ist er unter uns. Lübeck wird Jesus nicht mehr los. Verstehen Sie? Lübeck wird Jesus nicht mehr los. Essen übrigens auch, nicht? Und Honolulu auch. Er ist da. Ob man wollen oder nicht, er ist da. Hoffentlich wollen Sie ihn. Gott ja, aber warum Jesus? Er ist die Offenbarung Gottes. Sehen Sie, ich muss Ihnen das nochmal anderweitig deutlich machen. Sie glauben gar nicht, was ein Pfarrer alles für dummes Zeug zu hören kriegt. Unablässig kriege ich von höheren Schülern oder so mitgeteilt, Pastor Busch, das ist doch ganz egal, ob ich Mohammedaner oder Buddhist oder na, sowas bin oder Christ. Einer sagt, ich kann nichts mehr glauben, ich bin als in der Welt rumgefahren als Seemann, ich habe buddhistische Tempel gesehen und was weiß ich alles. Da gibt es so viele Religionen, da glaube ich gar nichts mehr. Also wissen Sie, wenn Dummheit wehtäte, dann wäre die Welt mit Wehgeschrei erfüllt. Wissen Sie das? Sehen Sie, lassen Sie mich Ihnen das sagen. Alle Religionen, es gibt über 1000, gehen alle nach einer Melodie. Nach der Melodie, du musst Gott suchen. Du musst was tun, um zu ihm zu kommen. Du musst dich gleichsam in den Himmel hineinarbeiten. Du musst Gott suchen. Alle Religionen. Und nun kommt das Evangelium und sagt, wundervolle Botschaft, Gott kommt zu dir. Gott sucht dich durch seinen Sohn. Wenn ich mal so ausdrücke, alle Religionen gehen von unten nach oben, wissen Sie? Und erreichen nichts. Keine Religion hat Gott gefunden, die fahren mit der Stange im Nebel rum. Und da kommt die Botschaft, Gott kommt zu uns, von oben nach unten. Du brauchst Gott nicht mehr zu suchen, er sucht dich durch seinen Sohn. Der Herr Jesus sucht dich, hast du noch gar nicht gemerkt. Du hast offene Unruhe gespürt, eine Herzensunruhe. Da hat Jesus angeklopft, er sucht dich. Wenn ich so Gottsucher sehe, muss ich oft lachen. Sei das ein Witz, Mensch, er sucht dich. Verstehen Sie den Unterschied von Religion und Evangelium? Alle Religionen sagen, du musst Gott suchen. Evangelium sagt, geht nicht von unten nach oben, da kommst du nicht weit. Gott hat seinen Sohn gesandt und sucht dich. Und nun stelle ich mir vor, wie Jesus in diesen Tagen Menschen sucht. Wie er anklopft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Jetzt kommt mein zweites. Gott ja, aber warum Jesus? Weil Jesus die einzige Offenbarung Gottes ist. Ohne ihn weiß ich von Gott nichts. Jetzt kommt das zweite. Ich sage, wenn beim ersten Teil eingeschlafen ist, der darf beim zweiten wieder mitmachen. Wissen Sie, sind Sie alle wieder dabei? Schön. Können Sie mich hinten verstehen? Wundervoll. Wundervoll. Da oben auf der Galerie auch, das ist auch so eine schlechte Ecke. Geht es da oben? Gut. Jesus. Warum Jesus? Hören Sie, ich erkläre es Ihnen jetzt. Jesus ist Gottes letztes Wort. Er ist nicht nur die Offenbarung Gottes, sondern Gottes letztes Wort an die Welt. Ich will Ihnen das erklären, was das heißt. Möchten Sie gern ein Kind Gottes werden? Möchten Sie gern ein Kind Gottes werden?
dann bekennen sie ihre Sünden, ihre Lügereien, ihre Zaubereien, ihre Streitigkeiten, all die dunklen Dinge, sagen das Jesus und bitten ihn, dass er bei ihnen einkehre. In der Bibel steht, wie viele Jesus aufnahmen, der lebt ja, dem kann ich reden, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nehmen Sie Jesus auf und Sie sind ein Kind Gottes, Kind des lebendigen Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es liegt mir so viel daran, dass Sie zuhören da oben. Ja, könnt ihr hören? Gut. Und jetzt fragt mich neulich einer, ja, und die Jesus nicht aufnehmen, wie ist mit denen? Das sind doch Tausende. Denen hat Gott in Zeit und Ewigkeit nichts mehr zu sagen. Sie dürfen beten, er antwortet nicht. Sie dürfen im Sterben Pastor holen, völlig wirkungslos. Sie fahren in die Hölle, sie dürfen schreien in der Hölle. Er hört nicht mehr. So steht es in der Bibel. Ich will Ihnen das wörtlich sagen. Das ist ein schwerer Satz. Hebräer 1. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat in alten Zeiten durch die Propheten zu den Vätern, hat er am letzten geredet durch seinen Sohn. Gott hat noch einmal gesprochen. Dies Wort ist Mensch geworden. Darum wird Jesus Gottes Wort genannt. Er ist Gottes Wort. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. In Jesus bietet dir Gott Frieden an. Du darfst alle Zweifel über Bord werfen und dich im Heiland in die Arme stürzen. Aber es ist Gottes letztes Wort. Wer Jesus nicht aufnimmt, dem schweigt Gott. Für alle Zeiten. So steht hier, hat Gott am letzten geredet durch seinen Sohn. Das ist der tödliche Ernst. Ich habe so eine frohe Botschaft. Ich sage Ihnen, Sie dürfen all Ihre Sünde und Ihre Zweifel über Bord werfen und Jesus aufnehmen und Kind Gottes werden. Das ist herrlich. Aber das ist die Kehrseite. Wenn Sie es nicht tun, dann hat Ihnen Gott nie mehr etwas zu sagen. Es ist sein letztes Wort. Ich habe im Krieg, wie ringsherum alles brannte, mal einsam in der Straße gestanden. Man konnte nicht mehr löschen, war alles kaputt. Und da kommt eine Frau durch die Trümmer und packt mich hier und sagt, wie kann Gott das alles zulassen? Da habe ich gesagt, Sie dummes Weib, er hat Ihnen nichts mehr zu sagen, weil Sie sein letztes Wort Jesus nicht wollten. Hin, im Wohlstand oder im Feuer. Das ist unheimlich, wenn eines Tages den Lübeckern aufgeht, Gott schweigt. Er kümmert sich nicht mehr drum. Wir wollten ja Jesus nicht. Das ist eine ernste Sache. Sie verstehen doch den Ausdruck, mein letztes Wort. Na, also wenn ich Ihnen eine Kuh verkaufen wollte, nicht, oder was weiß ich, was Sie verhandeln, ich verkaufe auch keine Kühe, aber nehmen wir mal an, nicht, ich weiß auch nicht, wie es... Na, und da sagen wir 2000 Mark, und was kostet eine Kuh? Da sagen sie, viel zu teuer, 1000. Da sage ich, 1200. Da sagen sie, 1100. Und da handeln wir so, nicht? Und auf einmal sagt einer, das ist mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Hampelmann bin, dann gilt das. Gott ist kein Hampelmann. Er bietet uns volles Leben in Jesus an. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aber da steht alles auf des Messers Schneide. Sein letztes Wort an uns. Sein letztes Wort an die Welt. Es kommt jeder Mensch, der von Jesus hört, mal in eine unheimliche Entscheidung. Ich beschwöre Sie um Ihretwillen, bekehren Sie sich zu Jesus und nehmen Sie ihn auf. Ich möchte ein Drittes sagen. Gott ja, aber warum Jesus? Also ein dritter Teil, nicht? Kleine Pause, Atempause, dreimal atmen. Sie müssen wissen, was mit Jesus los ist. Wenn ich alles über Jesus sagen wollte, dann wäre ich morgen früh noch am Reden und Sie wären alle nach Hause gelaufen. Ich will nur die Hauptsache rauspicken, nicht? So, dritter Teil. Warum Jesus? Jesus ist der Einzige im Himmel und auf Erden, der mir Vergebung der Sünde schenken kann. Gott kann mir die Sünden nicht vergeben, denn er ist ein gerechter Richter. Und das wäre ein komischer Richter, der sagt, na ja, wollen 5 Grad sein lassen. Ein Engel kann mir die Sünden nicht vergeben, dazu hat er keine Macht. Ein Priester kann mir die Sünden nicht vergeben, denn er ist ja selber ein Sünder. Es gibt nur einen einzigen, der mir Vergebung der Sünden schenken kann. Und das ist Jesus. Und der kann's, weil er für ihre und meine Sünden schon bezahlt hat und das Gericht getragen hat am Kreuz von Golgatha. Jetzt muss ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Ich hatte mal so eine Versammlung in Zürich, in der schönen Stadt Zürich, im Kongresshaus, ein wunderbarer Saal, nicht ein Saal mit 2000 Plätzen, so ganz modern am Zürichsee. Und als das zu voll wurde, lässt man einfach die Wände runter und dann können auf einmal 5000 Menschen da sein. Die versenkt man einfach die Wände. War eine Riesenversammlung und viele mussten noch stehen. Komisch, mit dem Aufwand, den man hier gemacht hat, könnte man in Zürich also mindestens 5000 Menschen auf die Beine bringen, nicht? Tatsächlich. Und da stand eine ganze Reihe Leute an der Wand. Und da sah ich, an der Wand standen so 2 Herren. Die fielen mir auf, weil sie sich so lustig unterhielten. Man sah ihnen an, sie waren so aus Neugierde reingekommen, waren an Straßenbahnreklame. Und der eine, der hatte nämlich so ein schönes Manjou-Bärtchen, so ein ganz schmales, kleines, schwarzes Bärtchen. Das fiel mir auf. Ich dachte, schade, dass ich so eins nicht tragen kann. Ich habe keine schwarzen Haare. Also waren mir die aufgefallen schon. Ich dachte, Mensch, ihr müsst zuhören. Und dann hörten sie auch sehr interessiert zu. Und dann sagte ich das Wort Vergebung der Sünden. Und im Moment, wo ich Vergebung der Sünden sagte, da sehe ich, wie der mit seinem Manjou-Bärtchen etwas spöttisch lächelte und seinem Nebenmann was ins Ohr flüsterte. Und war das ein Riesensaal, das war weit weg. Ich konnte nicht hören, aber ich sah an seiner Miene, was er sagte. Etwa so, Vergebung der Sünden. So richtiges Pastorengeschwätz. Du lieber Himmel, in keiner Zeitung kommt sowas vor. Ich bin doch kein Verbrecher, ich brauche doch keine Vergebung der Sünden. So sagen Sie doch nicht. Ich bin doch kein Verbrecher, ich tue Recht und scheue niemand. Ich brauche doch keine Vergebung der Sünden. So ähnlich wird er gesagt haben. Und da packte mich die Wut. Ich weiß, es brauchen mir keinen Brief zu schreiben, dass eine Wut vor Gott nicht recht ist. Aber ich kriegte trotzdem eine. Ich sah rot. Ich lasse mich nicht gerne auslachen. Und da habe ich gesagt, Moment mal. Ich mache jetzt eine halbe Minute Pause. Und da stelle ich Ihnen eine Frage. Und bitte, jeder soll sich die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Jetzt kommt die Frage, sagte ich, und dann eine halbe Minute Pause. Wollen Sie in alle Ewigkeit verzichten auf Vergebung Ihrer Sünden, weil Sie es nicht brauchen? Ja oder nein? Und dann war ich mit den über 4000 Menschen eine halbe Minute ganz still. Wollen Sie in alle Ewigkeit verzichten auf Vergebung der Sünden, weil Sie es nicht brauchen? Und da sehe ich, wie der auf einmal ganz bleich wird und sich richtig so an der Wand festhält. So erschrak der Kerl. Auf einmal ging ihm auf, jetzt rede ich so, ich bin kein Verbrecher. Aber wenn es ans Sterben geht, wenn es ernst wird, dann möchte ich doch wohl Vergebung der Sünden haben. Ich möchte nicht für alle Zeit darauf verzichten. Sie auch nicht. Und da habe ich ihm in die Versammlung rein gesagt, jetzt bietet Ihnen Jesus Vergebung der Sünden an. Los, bekennen Sie ihm Ihre Sünden. Hören Sie auf mit dem dummen Geschwätz, ich tue Recht und scheue niemand. Ist ja die größte Lüge, die es gibt. Los, bekennen Sie Ihrem Heiland Ihre Sünden. Er hört es, er ist da, er lebt. Gehen Sie in die Stille und sagen ihm, ich bin ein Hurer und meine Gedanken sind schmutzig und ich habe bei Licht besehen gestohlen und ich habe ein elende Streiterei und ich bin selbstsüchtig und ich quäle die Umgebung mit meinen Launen. Sagen Sie das alles. Und ich habe die Sonntage entheiligt. Bekennen Sie Jesus Ihre Sünden. Er ist der Einzige, der Vergebung der Sünden schenken kann. Ich habe mir auch vorgestellt, wie das Sterben ist. Ich bin ja allmählich nah dran, nicht? Und man hält nach lieber Hand vielleicht fest. Und dann kommt der Augenblick, wo ich sie loslassen muss. Und dann fährt mein Lebensschiff in das große Schweigen vor Gott, vor sein Angesicht. Glauben Sie mir, Sie stehen vor ihm. Und da kann ich nichts mitnehmen, meine Bücher nicht und kein Sparkonto und nichts. Nur eins nehmen Sie mit. Ihre Schuld, Ihre Sünde, die geht mit. Wenn nicht Jesus vorher sie vergeben hat. Das wird ein Entsetzen sein, wenn einer entdeckt, mein ganzes Sündenpaket nehme ich mit und habe gemeint, wäre alles in Ordnung. Und hätten Heiland haben können, der ihm die Sünde vergibt, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Oh, ich möchte ihn, Jesus, wieder vor die Augen malen, wie er am Kreuz hängt, der Sohn Gottes, der es nicht nötig hat, mit der Dornenkrone, die sein Angesicht zerreißt und mit den angenagelten Händen, er neigte sein Haupt und verschied. Warum? Warum? Da trägt er das Gericht Gottes an meiner Stadt. Es gibt einen Satz in der Bibel, der ist so schön, dass es mich durchschauert. Ich liebe viele schöne Verse von Goethe, aber das ist nichts gegen diesen einen Satz. Die Strafe, die ich haben sollte, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ah, wenn mir einer sagt, Gott, ja, wozu Jesus? Sag ich, ja, furchtbar. Wer sollte deine Sünden vergeben? Nur er kann's. Du musst ihn haben, du musst ihn aufnehmen, nicht? So, ich möchte noch mehr sagen. Ich kann nur so ein paar Punkte rauspicken, nicht? Warum Jesus? Ich könnte 25 Punkte haben, aber ich will die Hauptsache nur sagen. Ich komme zu einem neuen Punkt. Warum ich Jesus brauche, sehen Sie, ich kenne Gott nicht. Gott ist fern. Er ist gekommen in Jesus. Und so ist Jesus mein bester Freund geworden. Ich habe ihn eben erzählt, wie er starb. Das ist eine herrliche Geschichte, wie er 3 Tage im Grabe liegt. Und das Grab hat man verschlossen mit einer Felsplatte. Das war nicht ein Erdgrab, sondern ein Felsengrab. Und eine Felsenplatte davor. Und ein römisches Siegel davor, dass keiner rangeht. Und Soldaten die Wache hielten. Und dann geschieht es am 3. Tage.
morgens in der Frühe, dass es strahlend hell wird und die Kriegsknechte, ehe sie in Ohnmacht fallen, sehen, wie der Stein wegfliegt und Jesus herauskommt. Meine Freunde, glauben Sie keinem, der ihn da drum rumschwätzen will. Wenn Jesus nicht ganz wirklich und real auferstanden wäre und sein Grab leer gewesen wäre, dann würde ich heute aufhören, hier mich hinzustellen und zu predigen. Dann lohnte sich das nicht. Ich bezeuge ihn, lebendigen Heiland. Und nun ist er mein bester Freund. Und das ist mein nächster Punkt. Jesus lebt und ist mein Freund. Also, ich ging mal über die Straße. Und da haben sich so ein paar Jungs geprügelt. Und da kriegte so ein Kleiner wahrscheinlich aus Versehen so Prügel mit. Und ich überlegte, soll ich dazwischen gehen? Da habe ich gedacht, auch für Jungs ist das ein gutes Training so, nicht? Die brauchen das ab und zu. Und da sah ich entzückende Szene, wie der Kleine sich aus dem Getümmel herausmacht, so richtig verprügelt und die Augen laufen, die Nase läuft und alles läuft. Und er läuft auch. Und wie er so 5 Schritte weg ist, da dreht er sich noch einmal rum und schreit, aber was, das sage ich meinem großen Bruder. Und da merkte ich auf einmal, war alles gut. Ich habe einen großen Bruder, dem sage ich das. Und da habe ich gedacht, mein Junge, wie schön, dass du einen großen Bruder hast, dem du es sagen kannst. Und dadurch fuhr es mich auf einmal, so sag ich im Blick auf den lebendigen Herrn Jesus. Ich sag's meinem großen Bruder. Sehen Sie, ich bin durch viel Leid gegangen. Ich hatte 2 Söhne, sind mir beide schrecklich umgekommen. Ich komme nie drüber. Ich wäre nie drüber gekommen, ich konnte es meinem großen Bruder sagen. Und er hat mich getröstet. Wirklich, mit göttlichem Trost. Es geht uns wie Petrus oft. Der sein Heiland verleugnete. Wir Christen, wir erleben Niederlagen. Da möchte man sich selber verzweifeln. Wundervoll, dass ich meine eigenen Pannen meinem großen Bruder sagen darf. Herr Jesus, jetzt habe ich dir so Schande gemacht. Vergib mir das. Du bist ja dafür gestorben. Ändere doch auch mein Herz um. Und da ist eine Sache, mit der ich nicht fertig werde, mit anderen Menschen. Fängt ein Streit an. Ich sag's meinem großen Bruder, Heiland, bewahr mich vor dem Krach. Du kannst die Knoten lösen und er kann sie wundervoll lösen. Es ist etwas Wundervolles, mit Jesus zu leben. Sie können denken, das wäre eine Illusion. Das ist keine Illusion. Es ist furchtbar, ohne ihn zu leben. Ich habe vor Jahren mal eine Geschichte erzählt, ich habe sie oft erlebt, die habe ich oft erzählt. Ich glaube, ich muss es doch noch mal eben erzählen. Sehen Sie, da hatte ich in Essen einen Mann aus der Industrie, den ich ab und zu traf. Der war so richtig ein netter Kerl. Der kannte alle Rotweinsorten am Geschmack und so ein Bon Vivant. Und ab und zu gab er mir 100 Mark für meine Jugendarbeit. Ist gut, sagt der Pastor, dass sie die Jugend zum Guten anhalten und so. Wenn ich dann sagte, ja, sie selbst, sagt er, wissen Sie, Pastor Busch, mich lassen Sie mit dem Kram in Ruhe. Und mit dem Mann habe ich mal eine tolle Sache erlebt. Da war eine Trauung, wie eine Hochzeit. Und das ist immer so trostlos in so einer großen leeren Kirche, nur so ein paar Leute dann und ist so kalt, nicht? Und unter den Trauzeugen war er, schön im Frack und Zylinder und Ordensband sogar. Und da merkte man ihm an, er war sehr, sehr hilflos. Er wusste nicht, muss ich mich bekreuzigen oder niederknien. Er war hier nicht zu Hause in dem Milieu. Und da saß er ziemlich verzweifelt da mit seinem schönen Frack als Trauzeuge auf so einem Stuhl und dachte wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn das Mann hier zu Ende wäre, dass das Festessen beginnt. Da kenne ich mich wieder aus. Da weiß ich dann Bescheid, was gespielt wird. Und nun war die Braut im Kindergottesdienst Helferin gewesen. Und so kam es, das habe ich gar nicht gewusst,
dass andere Helferin mit der kleinen Mädchengruppe auf die Galerie gegangen war, und wie ich meine Rede vollendet hatte, da fingen die an zu singen mit süßen Stimmen, die kleinen Mädchen, das Kinderlied, weil ich Jesu Schäflein bin. Kennen Sie das? Freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt. Und auf einmal sehe ich, wie der Herr da seine Hände vors Gesicht schlägt und sich so von überbeugt und bei meinem Namen nennt, sangen die. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide. Ich denke, was hat der Mann? Der sitzt da und den schüttelt es. Ist dem schlecht? Ist er krank? Und auf einmal merke ich, das war erschütternd. Der Mann weint. Der weint herzbrechend. Und so oft ich durstig bin, sagen die Kinder, führt er mich zum Brunnenquell hin. Da heißt am Schluss, denn nach diesen Erdentagen werden Engel heimisch tragen, des Hirten Arm und Schoß. Und da sitzt der Mann und schüttelt ihn vor Weinen. Ich denke, was ist denn das? Und auf einmal geht mir auf, der Mensch hat auf einmal kapiert, wie bettelarm sein Leben ist. Ohne Heiland, ohne Trost, innerlich leer, völlig arm, ohne Ewigkeit, ohne Hoffnung. Das ging ihm auf einmal bei dem Kinderlied auf und warf ihn richtig um. Wie es weiterging, das geht Sie jetzt nicht mehr an. Aber in dem Moment, da ging mir auf, ich darf wirklich sagen, Jesus ist mein guter Hirte. Wie reich ist mein Leben dadurch geworden. Ich habe nicht so einen schönen Wagen wie der Mann. Ich habe nicht so einen Weinkeller. Aber wie reich ist mein Leben durch diesen Heiland. Wozu Jesus? Warum leben Sie ohne Heiland? Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Zu dem großen Prediger Spörtchen kam nach so einer Versammlung ein junger Mann und sagte, Herr Prediger, Sie haben ganz recht und ich will mich dann auch mal später zu Jesus bekehren. Und da hat Spörtchen gesagt, später? Warum später? Und da hat der junge Mann gesagt, ja, wissen Sie, ich will erst noch ein bisschen was vom Leben haben. Versteht ihr? Ich will erst noch ein bisschen was vom Leben haben. Kann man verstehen, ne? Ja? Und da lacht Spörtchen ihn schallend aus und sagt, was bist du ein anspruchsloser Type? Du willst etwas vom Leben haben, das wäre mir zu wenig. Ich will das Leben haben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wie ein bisschen was. Das Leben. Ich denke oft, die Welt ist so langweilig, weil so ein Heiland nicht kennt. Wo er ins Leben kommt, da gibt es eine göttliche Vitalität und Freude und Leben. Ich muss zu Ende kommen, Freunde, es ist schrecklich. Jesus, wozu Jesus? Also ein neuer Punkt, nicht? Er ist die Offenbarung Gottes, er ist Gottes letztes Wort, er ist der Einzige, der Sünden vergibt. Er ist mein großer Bruder. Er ist ein großer Befreier. Ich möchte den ganzen Abend bloß dafür. Aber ich erzähle Ihnen die Geschichte, die mir ein Berliner Stadtmissionar erzählt hat. Er betreute einen Mann, der am Suff gebunden war. Und das ist schrecklich, solche Bindungen. In der Sexualität oder im Alkohol oder was es ist. Ah, wie viele Süchte sind hier. Eines Tages hörte er, dass der Mann wieder schrecklich getrunken hat, die Möbel kaputtgeschlagen, seine Frau verprügelt. Und da geht er hin. War so nachmittags um fünf. Da saß der Mann in der Wohnküche und trank einen Kaffee. Und neben ihm sitzt sein kleiner fünfjähriger Junge. Und da sagt der Stadtmissionar, ist es wieder schief gegangen? Und da knirscht der Mann noch mit den Zähnen, springt auf, sagt kein Wort und geht nebenan in die Kammer und kommt zurück mit einem Wäscheseil. Und dann fängt er an, ohne ein Wort zu sagen, den kleinen Jungen auf dem Stuhl anzubinden. Der Stadtmissionar denkt, was soll das werden? Ist er noch betrunken? Aber er lässt ihn mal machen. Und der fesselt den kleinen Jungen und verknotet das Seil und dann brüllt er den Jungen an, steh auf! Und der Kleine fängt an zu weinen und sagt, ich kann doch nicht. Und da wendet sich dieser Trinker mit herzbrechender Miene an den Missionar und sagt, da sehen Sie es, ich kann doch nicht. So geht es mir auch. Ich kann doch nicht. Ich habe Männer im Ehebruch gesehen. Ich kann doch nicht raus. Ich habe Frauen in Streitgeschichten gesehen. Ach, hören Sie auf, ich kann doch nicht. Erschütternd, ich kann doch nicht. Da fasst der Stadtmissionar in die Tasche, nimmt sein Taschenmesser raus und schneidet, unbekümmert um die Unkosten, die entstehen, das schöne neue Wäscheseil ratsch, ratsch, ratsch kaputt und sagt dem Jungen, steh auf. Und da steht der Junge auf und da sagt der Stadtmissionar, na bitte, ja, wenn Sie den Strick zerschneiden. Und da sagt der Stadtmissionar, es ist einer gekommen, der die Stricke zerschneidet. Und das ist Jesus. Die Welt ist voll von Menschen, die es bezeugen können, was wir neulich gesungen haben. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er macht recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus kommen und springen die Bande. Ach, der Befreier. Und nun kommt mein letzter Punkt, den ich Ihnen nennen will. Nochmal umschalten, letzter Punkt. Wozu Jesus? Meine Freunde, Jesus ist der Todesüberwinder. Ist Ihnen das klar, dass wir in 100 Jahren alle tot sind? Wenn die Kirche da noch steht, sitzen da andere Leute. Dann ist keiner von uns mehr da. Wissen Sie, dass wir unaufhaltsam dem Grab entgegengehen? Denken Sie mal drüber nach. Mir graust, was der Tod für eine Macht hat. Wie viele liebe Menschen hat er mir weggenommen? Um mich rum, ich bin jetzt bald 70, wird es einsam. Eine Todesnachricht nach der anderen. Es kommt mir manchmal vor, als wenn der Tod trommelt, ein Siegesgetrommle. Und dann lese ich von Jesus so ein Wort. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Bitte Sie. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann lese ich, dass er selber aus dem Grab gekommen ist. Ja Mann, da ist ja einer, der dem Tod ein Loch in die Pauke gehauen hat. Da ist ja Jesus der Einzige, der durch diese schreckliche Todesfront durchbricht. Und wie ich das begriffen habe, da habe ich gesagt, da hänge ich mich an seine Rockschöße. Er soll mich auch zum Leben führen. Und ich will es Ihnen ganz einfach sagen. Seitdem ich Jesus gehöre, habe ich eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Mit dem Tod ist nichts aus. Man kann in den zweiten Tod fahren, in die Hölle. Aber mit Jesus bekommt man eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Also ich habe hier in Lübeck was Tolles erlebt. Nach einer Versammlung hat ein junger Mann, der mit einem schönen Wagen hier von auswärts gekommen war, gesagt, er wolle mich sprechen. Da haben wir uns zusammengesetzt, In diesen Tagen, da sagt er, ich will Ihnen was sagen, Pastor Busch, ich habe von Jugend auf eine schreckliche Angst vor dem Tod. Ein Grauen vor dem Sterben. Sag ich, kann ich verstehen. Und da sagt er, haben Sie keine Angst vor dem Tod? Sag, hab ich gehabt, aber jetzt nicht mehr. Er sagt, Sie werden doch keine 10 Jahre mehr leben. Nein, glaube ich nicht. Ja, und was denken Sie denn? Ich sage, ich weiß, dass in dem Moment, wo ich hier die Augen schließe, wache ich auf am Angesicht Jesu. Dann werde ich ihn sehen. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Da sagt der Pastor Busch, das ist die Frage, die ich stelle. Beim Tod hört jeder Spaß auf. Wissen Sie das ganz bestimmt? Sei, das weiß ich ganz bestimmt. Er hat meine Sünden mir vergeben, ich lebe mit ihm und ich will satt werden, wenn ich erwache an seinem Bilde. Ein Spottertod ist worden, singt Luther. Da ist ein Lebensfürst, der den Tod überwunden hat. Sollte ich dem nicht angehören? Wir wollen den Chor bitten, dass er noch ein Lied singt. Die anwesenden Frauen, verheiratet und unverheiratet, jetzt schleppen sie mir mal noch ein paar Männer an. Also es ist ja besser geworden in der Hinsicht, nicht? Aber noch nicht richtig, nicht? Also sagen Sie den Männern von Lübeck mir noch einen Abend. Ich habe mal so eine Vortragsreihe gehabt in Württemberg. Und am Tag drauf fuhr ich mit meinem Wagen los und da fuhr ich noch in eine Werkstatt vorher, um mir die Reifen aufpumpen zu lassen. Und da hielt mich so ein bisschen mit Kerl, da sagte, wer sind Sie eigentlich? Ich sage, ich habe die Vorträge gehabt. Auch Sie haben das gehabt. Ja, hätte ich das gewusst, dann wäre ich gekommen. Ich sage, es gibt ein zu spät, nicht nur für Vorträge, sondern auch für Gott. Das ist ganz erschrocken. Sagen Sie mal, morgen laden Sie ein. Sagen Sie, Kirche ist ja voll. Erstens haben wir Übertragungssaal und zweitens, da können noch Hunderte sitzen hier auf dem Teppich. Hier sitzen 5 Omas, da gehen 15 Omas rein von der Garnitur. Nicht? Also laden Sie mal tüchtig ein. Es muss anders werden, aber wie? Zweitens möchte ich auf den Büchertisch aufmerksam machen. Ach ja, ich werde alle möglichen gefragt. Die eine fragt mich, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie hier evangelisieren? Da sage ich, das ist ein Buch, wo ich aus meinem Leben ein bisschen erzähle. Das heißt Plaudereien in meinem Studierzimmer. Das ist vielleicht so ein Buch, das man mal so zu Weihnachten schenken kann oder so, nicht? Denen, die gewissermaßen eine Fortsetzung meines Vortrags wollen, empfehle ich das Buch Komm heim. Komm heim, das ist auch da hinten. Und dann gibt es so Bändchen mit kleinen Erzählungen. Gucken Sie sich den Büchertisch an. Und dann können Sie am Ausgang ein Opfer geben, wenn Sie wollen. Das ist nicht für mich. Kann ich nicht oft genug wiederholen. Ich verdiene hier mit nichts. Sondern das ist für die Essener Jugendarbeit, der ich 30 Jahre gedient habe. Da ist ein großes Clubhaus in Essen am Bahnhof und von da aus geht ein Kreuzzug für Jesus unter die jungen Burschen von Essen. Das ist herrlich, wie da sonntags oft Hunderte sind. Ein Getobe und dann Schelz, dann kommen sie zusammen, das ist Bibelstunde. Das ist ein großes Verlangen nach dem Worte Gottes, kann ich Ihnen sagen. Aber ich habe mein Nachfolger sagt mir, jetzt müsste ich jede Abteilung einen Handball kaufen. 27 Abteilungen, da brauche ich schon 1000 Mark. Ich müsste neue Liederbücher haben. Und so weiter. Ich sage, keine Bange, Mensch. Das Geld, das kriegen wir von den Kindern Gottes. Dafür ist das hier bestimmt, nicht? Also, wenn Sie dagegen sind, gehen Sie vorbei. Sie brauchen da nicht einen alten Knopf reinzuwerfen, um zu tun, als ob. Nicht? Es wird keiner schief angesehen, wenn er nichts gibt. Allerdings glaube ich, dass es schlecht ist, wenn eine Kinokarte eine Mark 50 kostet und man gibt dem Herrn Jesus einen Groschen. Das ist kein Verhältnis. Finden Sie nicht? Das ist kein Verhältnis. Dann lieber gar nicht. Also ich danke Ihnen im Namen dieser Jugendarbeit. Und dann wollen wir nach dem Segen, nach dem Gebet stehen, nochmal so ein Lobgesang singen. Lied 11, Vers 3.